Es ist ein stinknormaler Sonntag in Deutschland. Zwei Männer unterhalten sich über dies und das und jenes. Sie hat sich ungezogen angezogen, hat den Mann belogen und ist losgezogen. In die Diskothek hat sie es hingezogen, hat ein Bier bestellt und sich reingezogen. Hat einen Joint geraucht und sich zugezogen, hat einen Typ gefunden und den aufgezogen. Ist mit seinem Pegel dann auch gleichgezogen, fand den Freund dann niedlich, hat den einbezogen. Fand den Freund dann besser, hat den vorgezogen, der hat auch gesoffen. Sie hat nachgezogen, dann eine Runde Schnaps, sie hat mitgezogen. Der wollte mit ihr gehen, sie hat kurz abgewogen, ist dann mit dem einfach abgezogen. In seine Wohnung rein, hat ihn ausgezogen, hat ihn hart gemacht und dann durchgezogen. Einen Monat später ist sie umgezogen, ist ganz ungelogen bei ihm eingezogen, haben geheiratet und sind weggezogen, nicht ins Nachbardorf, sondern fortgezogen. Doch der Typ hat sie bloß abgezogen, hatte andere Frauen, Steuern hinterzogen, dann im Knast gewesen, dann Hartz IV bezogen, also hat sie ihn dann auch betrogen und hat sich umgezogen, angezogen, hat den Mann belogen und ist losgezogen.
Da dreht der DJ mal die Regler ein bisschen leiser, damit die charismatischen Stimmen zum Vorschein kommen.
Und all you have to done, just come to him. Call on his name, trust in him. He saved your soul.
Dann kann man sie gleich in den Schrank machen, aber sie wird halt getrocknet, ist dann aber total kraus, die Wäsche. Deswegen kannst du nur gewisse Wäsche im Tümmler trocknen. Der Tümmler ist aber, was die Stromrechnung angeht, einfach ein ziemlich kostspieliges, kleines Zusatzgerät,
Luxusding.
Wahnsinnig teuer. Und vor allem, wenn einmal 3 Stunden tümmelst du, es ist immer noch nicht trocken, und dann haust du nochmal 3 Stunden rauf. Und dann ist meine Nachbarin hier, ne, mit englischem Nachnamen, klingelt und sagt, der Tümmler ist zu laut, weil ihr Schlafzimmer ist neben meinem Badezimmer. Es ist eine historische Sendung. Herzlich willkommen auch von mir nochmal, von Olli Schulz und dann Jan. Du, Jan, pass auf. Ich bin total durch heute. Ich habe den ganzen Tag heute im Studio verbracht. Du musst mich heute mit durchziehen ein bisschen. Schaffst du das?
Ich wollte eigentlich das Gleiche zu dir sagen. Ich bin heute so richtig, ich hab heute den ganzen Tag nur an der frischen Luft abgehangen. Ich habe jetzt seit vier Wochen, drehe ich in jeder freien Minute für ein großes Spezial, das kann ich nicht verraten, eine große Spezialsendung vom Neo-Magazin. Das passiert demnächst, in den nächsten 5 bis 6 Wochen gibt es diese Sendung, also noch vor der Sommerpause. Und das ist
was
so wahnsinnig,
du denn wieder?
Ja, so wahnsinnig, na, es ist nichts, ich glaube, nichts Krasses, sondern was Schönes vielleicht mal. Ich habe mir Campinos weise Worte zu Herzen genommen. Die Angela Merkel des Punk, Campino, und mache jetzt mal was richtig Konstruktives. Und ich bin wahnsinnig runtergerockt und hatte heute am Vatertag den ersten Tag so ein bisschen frei, habe im Garten gelegen, habe mir die Sonne auf dem Pelz scheinen lassen. Dann habe ich Ärger mit meinem Gartennachbarn. Ich habe so eine kleine Parzelle in der Nähe von Köln, weißt du vielleicht, in so einem Gleisdreieck.
Im Garten.
Hat die Bahn uns verpachtet. Das ist so eine ganz normale Pachtparzelle. Und es gibt wahnsinnige Ärger mit dem Nachbarn von nebenan. Und zwar habe ich den angezeigt beim Ordnungsamt, weil ich das Gefühl habe, dass der da wohnt. Und das darf er natürlich nicht. Man darf in Parzellen nicht wohnen. Man darf in kleinen Gartengebieten nicht wohnen. Man darf da am Wochenende sein, mal ein bisschen Freizeit verbringen, aber nicht wohnen.
Stört dich das denn, dass er da wohnt? Hast du ein Problem damit?
Nein, aber ich finde...
Um die Rechtsgrundlage, ja?
Es geht um die Rechtsgrundlage. Ich meine, da könnte ja sonst was passieren. Erstens aus versicherungstechnischen Gründen. Und wir leben hier immer noch in Deutschland. Das ist diese Mentalität, mit der ich eh durchs Leben gehe. Wir leben hier immer noch in Deutschland. Und ich sag mal so, wie wollen wir dem Flüchtling, dem wilden Moslem, quasi die Integration denn überhaupt ermöglichen, wenn wir selber es nicht vorleben, weißt du? Die Regeln müssen gelebt werden von uns. Und wenn der Typ da wohnt, ich meine, er hat jetzt 2, 3 Nächte geschlafen und ich finde, ehrlich gesagt, spätestens nach der 2. Nacht müsste man eigentlich, also ist eigentlich Zivilcourage, das Ordnungsamt anzurufen. Naja, will ich jetzt gar nicht tiefer darauf eingehen.
Aber hat Fasten nicht auch gerade begonnen, wo du das gerade sagst? Ich glaube, jetzt ist Fastzeit. Fastenzeit, die müssen jetzt alle fasten, die dürfen tagsüber nichts essen. Das hat jetzt dieser Tage begonnen. So viel
wirklich
weiß ich. Ja, war jetzt gerade so. Und dann dürfen die, glaube ich, erst wieder, ich kenne mich so schlecht aus mit dem
Ramadan, Ding Dong. Genau. Ramadan, Ding Ding Dong.
Ich glaube, das wäre nichts für mich. Da würde ich einbrechen, fasten, da würde ich super aggressiv werden. Es ist ja auch Leute, die entschlacken, kenne ich ganz viele. Hast du eigentlich schon mal entschlackt, schon mal so 3, 4, 5 Tage nichts gegessen
und nur Tee getrunken? Mit kürzlich ein Kollege erzählt, er habe eine Darmrenovierung gemacht. Da habe ich mich auch gefragt, was das ist, irgendwie so ein Bulgarentrupp mit Trockenbauplatten das schön in den Po einziehen lassen und das ganze Ding mal auf Vordermann bringen. Wir machen ein bisschen Trockenbau, ein bisschen neues Parkett verlegen, Darmrenovierung.
Das ist auch sowas wie Fasten. Ne? Das heißt, dass du nichts zu dir nimmst außer Flüssigkeit und dann dadurch deinen Darm wieder, glaube ich, irgendwie in Ordnung bringst oder die Darmflora. Ich glaube, das ist irgendwie auch ungesund, weil ich habe gehört, viele sagen ja, am 3. oder 4. Tag beim Fasten wirst du super euphorisch. Das liegt aber, glaube ich, darin, dass der Körper die Restreserven, die ja, glaube ich, beanspruchen wird, dann rausholt und dass das aber gar nicht so richtig gesund ist, wenn du dann auf einmal, weil du nichts isst, so auf einmal so Glückshormone kriegst. Das heißt einfach nur, dein Körper kämpft gerade, irgendwie noch was rauszuholen, die Ersatzenergie. Und die Ersatzenergie, die möchte ich gerne noch behalten, für was ganz Großes.
Und es gibt einen besonderen Nebeneffekt, wenn man fastet und wenn man lange Zeit nichts isst. Wenn der Körper anfängt, die Fettreserven, eben diese Ersatzreserven anzuzapfen, dann produziert der Körper einen ganz eigentümlichen Fastengeruch. Man fängt an, nach 3, 4 Tagen Nicht-Essens zu stinken. Und zwar, das ist wirklich wahr, wissenschaftlich erwiesen und das stimmt auch bei allen Menschen, passiert das. Das ist irgend so ein merkwürdiger chemischer Vorgang im Körper, der dazu führt, dass man ganz merkwürdig ausdünstet und anfängt zu muffeln, weil man das Fett irgendwie abgebaut wird. Ich möchte mich ganz kurz mal bedanken bei allen Menschen, die mir für mein kleines Computerproblemchen Mails geschrieben haben. Ich habe ja letzte Woche erzählt, dass ich eine Geisterpartition auf der Festplatte habe, die ich nicht auflösen kann. Ich habe ganz, ganz viele Mails bekommen von vielen freundlichen Computerspezialisten oder von Frauen, die mit einem Computerspezialisten verheiratet sind, die mir unter der Bedingung, dass wir einen flotten Dreier zusammen machen, die Fähigkeiten ihres Mannes angeboten haben. Vielen Dank für alles. Computerproblem
hat sich von mich haben sie angeschrieben, die Leute. Das ist also wirklich rumgegangen. Und wurde dir geholfen?
Also, das Computerproblem hat sich von daher erledigt, als dass ich ein 3 Terabyte Fusion Drive habe und jetzt einfach darauf auf 1,2 Terabyte verzichte und die 1,8 Terabyte Partition, die ich auch vorher hatte, einfach weiter nutze, ist mir scheißegal. Da war ja vorher Windows drauf, das habe ich nie angeschaltet. Ich habe jetzt den Rechner jetzt schon so weit mit irgendwelchen Software-Sachen vollgeballert, ich partitioniere das jetzt nicht normal. Ich bin zu faul. Ich bin einfach zu faul. Ich bin in so einem Alter, ich mache keine Software-Updates mehr, ich lasse Papier liegen, ich überweise nur noch Rechnungen und alles, was sein muss und ich habe teilweise sogar schon abgewartet, bis zur Mahnung, weil ich das einfach verpeilt habe, weil ich keine Zeit habe. Aber die letzten Wochen waren echt megamäßig schlimm, diese komische Dreherei. Ich sage euch das mal, haben wir auch schon drüber gesprochen letzte Woche. Ja. Fiction-Dreherei ist wirklich eine spezielle Sache. Und ich finde das ganz toll, wenn man sich als Schauspieler darauf einlassen kann, dass man irgendwie 12 Wochen in der Normandie dreht und dann da auf Projekt unterwegs ist. Aber wenn du quasi noch ein Leben nebenbei hast, ist das wirklich eine sehr unangenehme Art zu arbeiten. Und man wartet wahnsinnig viel und ist am Abend total kaputt, als wäre man den ganzen Tag irgendwie surfen gewesen oder sowas. Es ist wirklich, also heute war auch so ein Tag und gestern war so ein Tag und so.
Ja, nicht das so liegt vielleicht, wir müssten mehr Hippie werden, dann könnten wir uns auch überall niederlassen, mit den Kindern, mit allen drum und dran, so wie Willie Nelson das auch immer gemacht hat, der übrigens, glaube ich, jetzt 85 gerade oder so geworden ist und eine neue Platte gemacht hat und auf Platz 1 in den Country Charts ist, der ist immer rumgereist, so ein Hobo-Ding, wir sind einfach zu sehr schon in so gesellschaftlichen Strukturen gefangen, dass wir das nicht mehr machen, wie Thomas D. damals mit dem Wohnwagen irgendwo hinstellen, die Kinder dabei oder auch hier Angelo Kelly bei Raus aus Deutschland, die haben auch im Wohnwagen gewohnt. Vielleicht muss man sich einfach frei machen, ja. Von diesen ganzen Strukturen. Das ist so eine Idee, die ich gerade habe. Es ist übrigens historisch hier, weil es ist die letzte Sendung in der Wohnung, die Rattenwohnung, die ich verlassen werde in wenigen Tagen. Die
wirklich?
Wir hier
ziehst du um, oder wie?
Ich ziehe um. In 5 Tagen muss ich hier raus. Und das ist jetzt die letzte Sendung. Jetzt ist gerade alles perfekt. Das ärgert mich auch ein bisschen. Vor allem ist mir aufgefallen, ich habe super nette Nachbarn. Also direkt neben mir wohnen wirklich sehr nette Nachbarn. Und das ist schade. Ich hatte seit 20 Jahren keine netten Nachbarn mehr. Und habe es auch aufgegeben. Und jetzt habe ich nette Nachbarn. Das Mikrofon ist eingestellt. Der Tümmler läuft. Alles ist perfekt. Und jetzt verlasse ich die Wohnung. Ja. Aber das ist auch mal ganz gut.
Ich muss ganz kurz was Logistisches fragen. Bedeutet das dann, dass wir die nächsten 2 Wochen darum bangen müssen, ob wir die Sendung machen können, weil dein Internet noch nicht da ist? Oder ist es
eigentlich? Nee, ich habe doch jetzt diese teure App. Ich habe doch die 320-Euro-App. Damit funktioniert das ja von überall. Aber es ist auch notfalls so organisiert, dass ich einfach ins Studio kommen würde oder so. Oder irgendwo hinfahren würde. Das kriegen wir hin. Oder ich penne bei dir die Nacht vor und wir machen das beide zusammen. Außerdem haben wir beide auch wieder Fernseher. Das kriegen wir alles hin. Ich bin da ganz positiv. Ich bin schon so ein bisschen im Sommerfeeling. Ich esse gerade eine kleine Katzenzunge. Kennst du noch Katzen? Zungen?
Ja, ich liebe Katzenzungen. Hm, von Haché, meiner Bremer. Es gibt auch andere Schoko für Milka und Rittersport und so. Aber in Bremen gibt es eine Schokoladenfabrik Haché. Ich weiß gar nicht, ältere Leute Schokolade, würde ich jetzt mal so sagen. Und die bieten auch Katzenzungen an. Die haben im Katzenzungen-Sortiment.
Ich glaube, die gibt's aber nicht mehr lange. Hast du schon mal Haché, einen jungen Hipster? Ja, also Katzenzungen. Hast du schon mal einen jungen Hipster mit einer Katzenzunge gesehen? Ne. Also generell, die Katzenzunge ist von alten Leuten, ich glaube, wir sind die letzte Generation, die Katzenzunge abfeiert und dann ist vorbei. Dann ist Schluss. Ich glaube wirklich, irgendwann werden diese Produkte alle eingestellt. Und ich habe sie gesehen im Supermarkt und dachte, jetzt nimmst du die Packung mit. Und jetzt esse ich diese Katze und ich merke gerade, es ist eigentlich ziemlich langweilig. Ich dachte früher, das ist so besonderes Schoko. Ja. Aber ist eigentlich auch nur diese Form. Das ist, glaube ich,
so 50er Jahre Schokolade. Also so die, weißt du, wo es dann so einen Hype gab, ja, in den 50s. Und das dann so wie auch Erfrischungsstäbchen, glaube ich, so ein 70er-Jahre-Ding sind. Was man mal eine Zeit lang total geil fand. Keiner weiß so ganz genau, warum. Aber dann irgendwann hat sich das so eingebürgert, dass alle das geil zu finden haben. Und dann ja, ist es halt so. Katzenzungen und Erfrischungsstäbchen und so weiter. Olli, wir müssen ganz kurz ein paar Sachen besprechen, die in den letzten, ja, Tagen passiert sind. Es ist tatsächlich eine sehr ereignisreiche Woche, die hinter uns liegt. Also zum einen, ich hatte ganz viele tolle emotionale Momente. Ich hatte traurige Momente. Es gab wieder einen fetten Anschlag in Manchester. Bei einem Popkonzert, wo irgendwie jetzt 22 Menschen ums Leben gekommen sind, von so einem Nagelbomber, dann, es war einfach, also ich erzähle mal von meinen emotionalen Veranstaltungen ganz kurz. Also ja, abgesehen davon, dass wir, glaube ich, wie oft haben wir jetzt schon in Sendungen über Terroranschläge gesprochen?
Die Haltung, ja, das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, die Haltung hat sich nicht verändert und wir können jetzt noch mal drüber reden, aber es macht die Sache ja auch nicht besser, ne? Also glaube ich jetzt, wenn wir noch mal das aufarbeiten. Was soll man machen? Ich habe genau darüber nachgedacht, eben auf dem Weg nach Hause, ob wir diese Thematik wieder jetzt groß rausholen, aber wir wollen die Leute ja auch unterhalten. Versuchen wir, oder wollen auch privat was loswerden. Okay, das war auf alle Fälle auch eine Sache, die mich natürlich berührt hat, beziehungsweise ich habe es erst echt spät mitbekommen, weil ich momentan wieder so Rechnerpause mache. Ich habe es einen Tag später nachmittags erst erfahren.
Ja, was auch wieder mal quasi symptomatisch ist und dass man immer mehr das quasi als Normalität empfindet und die Eilmeldungen sind zwar trotzdem rumgegangen, aber es ist nicht mehr so schockierend. Das ist mir schon, ich glaube, in Belgien, ja, aufgefallen, bei dem Anschlag auf den Flughafen, haben wir auch schon drüber gesprochen, diese Abstumpfung, wo man nicht genau weiß, ist das jetzt gut oder ist das schlecht. Ich finde, das hat vor allem zur Folge, dass man auch ein bisschen professioneller in den Medien damit umgeht, dass man diesen Typen, der das gemacht hat, nicht auf die Titelseite holt. Also ich glaube, die Sun oder Daily Mail, die haben es dann auf die Eins gebracht in England, aber ansonsten ist ja auch relativ wenig über diesen Typen bekannt, was ganz gut ist, weil das Nachahmer nicht anzieht. Generell ist mir aufgefallen, dass der amerikanische Präsident das erste Mal Sprache so präzise benutzt hat, dass ich auch zustimmen würde, was er gesagt hat, nämlich, dass es ein böser Verlierer war oder evil losers. Ich glaube, das ist tatsächlich akkurat, da kann man es eigentlich nicht ausdrücken. Und auf die Gefahr hin, dass wir uns wiederholen, es ist tatsächlich immer noch das Gleiche, immer noch die gleiche Grundhaltung. Dass das einfach, also wer sowas macht, ganz ehrlich, also ohne Scheiß. Also
das hat mit nichts verloren.
Das hat mit nichts was zu tun, außer mit einem psychischen Defekt. Also einfach Kuku Banana Bala Bala. Das kannst du auch nicht mit irgendeiner Religion verkleiden oder sowas. Auf ihre Kinder, also was soll denn der Scheiß? Vor allem, warum? Also jetzt mal ganz ehrlich, mal so taktisch gesprochen, was wollen die denn noch erreichen? Also was wollen wir denn erreichen?
Ich frage mich, wie man das macht, dass man diese Menschen so Gehirn wäscht, dass die das tun, dass die bereit sind, sich selber in den Tod zu...
Wenn nicht so viel Gehirn zum Waschen da ist, wenn ein bisschen Gehirn nur da ist, dass gerade so, also dass quasi mehrere Gehirne in einen Tümmler reinpassen, dann geht das.
Ja, aber das ist ja halt das Gemeine und Gefährliche, dass diese Terrororganisationen extra sich Leute holen, die ganz einfach sind, die auch oft, sage ich mal, vielleicht minder bemittelt sind und die dann genau dazu instrumentalisieren, sowas zu machen. Dass die dann halt einfach benutzt werden von Leuten, die das selber nicht machen würden, die sich da selber nicht hinstellen würden und die sich aber arme Menschen suchen, die vielleicht wirklich auch nicht so eine... Keine Ahnung. Und die dann benutzen dafür, sowas zu machen jedenfalls. Das ist auf alle Fälle eine ganz traurige Art und Weise. Ja, okay. Ja,
aber weißt du, man merkt total, wir haben das schon so oft drüber gesprochen, wir haben es in Berlin auch noch erlebt, weißt du, als wir beim Weihnachtszirkus, als wir den da abgesagt haben. Das ist alles so 100-mal durchgekaut, ganz ehrlich. Leute, lasst es doch einfach bleiben. Also, liebe Terroristen, falls ihr das jetzt hier hört, ne, liebe ISIS, liebe bekloppte Fanatiker, lasst es doch einfach bleiben. Macht doch irgendwas Vernünftiges mit eurer Zeit auf Erden. Zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwie einen Online-Shop einrichten. Oder geht mal nach draußen, fahrt mal eine Runde mit dem Fahrrad. Einfach mal irgendwie mal ein bisschen den Wind sich um die Nase wehen lassen. Kommt mal raus aus eurem komischen Islamistenloch da, oder? Auch die Nazis, die irgendwelche Bomben bauen, hier so Breivik-mäßig, ist ja auch geil. Übrigens auch, das ist wirklich total geil, der Aufschrei. Mhm. Das ist der größte Terroranschlag, bei dem Kinder ums Leben gekommen sind. Nee, Utøya, ich glaube 79 junge Leute, also etwas über 70 junge Menschen erschossen. Nazi-Terroristen werden immer vergessen. Zählt man nicht mit, immer nur islamistischer Terror. Naja, so, wir schließen das nicht ab, es ist passiert.
Wir schließen das nicht ab, es ist passiert,
es ist doof,
genau.
Und es ist tragisch und traurig, und das Leben ist, ja, es geht halt weiter und so ist
ja. Es ist echt immer so schwierig, darüber zu reden. Ich wollte nämlich sagen, das Thema der heutigen Sendung, finde ich, ist Melancholie als Überbegriff. Ja. Weil ich finde, das passt ganz gut, das passt gut, wie die Sendung geht. Gestern hatte ich, um ganz kurz, ich weiß, du erzählst gleich von deinen Emotionen, ich habe nicht so viel zu erzählen, aber eine Sache, gestern habe ich mit Joko und Klaas gedreht. Zirkus Halligalli geht in Endspurt und wir haben nochmal eine kleine Sache gedreht. Und gestern waren wir alle so melancholisch. Das ist sehr schwer, viel lustig zu sein. Ich weiß nicht, womit es genau zusammenhängt, mit dem Anschlag oder auch generell mit diesem Gefühl. Und heute ist auch so. Vatertag, finde ich, ist auch immer so ein sinnloser Tag, der irgendwie, Muttertag wird so ganz, ganz schön süß und so, also zelebriert, und Vatertag, da laufen die Leute rum mit so einem Bollerwagen und trinken Bier und boßeln. Das ist irgendwie, ich finde, das alleine macht den Vatertag nicht besser, weil ich habe keinen Bollerwagen, ich boßel auch nicht und ich trinke auch nicht mit Bier mit Leuten auf der Straße. Das ist irgendwie, ich finde, der Vatertag muss neu gestaltet werden, das fällt mir noch gerade ein. Und jetzt ist gerade die Melancholie überschattet die letzten beiden Tage, und kennst du diese Tage, Jan, wo du genau weißt, das ist so ein Tag, da kommst du nicht gegen an. Da musst du dich dem Gefühl ergeben, dass es so Tage gibt, die sind einfach von so einer Schwermut geprägt. Hast du so eine Tage eigentlich auch, oder ballerst du dich so mit Arbeit voll, dass du das gar nicht mehr fühlst?
Nee, ja? doch schon. Was mir letzte Woche passiert ist, ich hatte das Gefühl von so einer merkwürdigen Beschwingung. Ich bin nach einem anstrengenden Tag, habe ich eine längere Reise ich bin nach München geflogen und hatte das Gefühl, dass ich zum ersten Mal
frei
entspannt
bin.
Ja, genau, und zwar zum ersten Mal entspannt und erholt, aber quasi während ich gereist habe. Und dann bin ich geflogen, war im Flugzeug, war dann total euphorisch, als mir dann die Stewardess irgendwie eine Cola gebracht hat, hat mich total darüber gefreut, dass sie mich gefragt hat, ob ich noch eine möchte, und habe mich dann über so Sachen gefreut, die ich normalerweise immer so, die man so selbstverständlich hinnimmt, dass ich clever genug war, mir ein Hotel zu nehmen, was direkt am Flughafen war, dass ich nicht so weit fahren musste. Und das waren so alles so Dinge, wo ich mich auf einmal über so Selbstverständlichkeiten gefreut habe. Es kann auch sein, dass es vielleicht so so eine Stresskompensation ist. Aber es war, wie gesagt, ich will es gar nicht maulen, es waren sehr stressige Tage. Es war irgendwie sehr emotional, die letzten Tage, also so dieses Manchester-Ding auch, aber jetzt nicht hauptsächlich. Ich war bei zwei Solidaritätsveranstaltungen, Free Dennis-Veranstaltungen. Und das war wirklich tatsächlich eine war in München, eine war in Frankfurt, am letzten Sonntag und eine war jetzt am Mittwoch. Und das war wirklich tatsächlich, ich habe sowas noch nie gemacht und ich mache sowas eigentlich gar nicht öffentlich und überhaupt so ein Goodwill-Charity-Ding, aber es gibt halt so verschiedene persönliche Motive. Und
ich habe
ja
gesehen,
alles.
Das Video, wie du die Gedanken sind frei gesungen hast.
Ja, und pass auf, jetzt will ich kurz davon erzählen, weil das ist tatsächlich eine totale Affekthandlung gewesen, dass ich mich im Nachhinein auch schon wieder fast dafür geschämt habe, wie das so rausgerutscht ist. Das war aber tatsächlich so eine schöne Stimmung in Frankfurt. Das war so positiv und so auf eine Art aber auch traurig, weil man dann da zusammensaß und man wusste, da sind halt irgendwie 700 Leute, die alle da sind, weil die irgendwie ein Zeichen setzen wollen oder weil die irgendwie sagen wollen, wir vergessen das nicht und wir wollen Druck machen und darauf aufmerksam machen. Und ich habe halt gedacht, im Zweifel, ist mir doch scheißegal, wenn das Leute Kacke finden, weißt du? Ich war der Einzige, der nichts zu verlieren hatte und habe dann gedacht, weil ich auch als Letzter da war, als letzter dann noch die Briefe vorgelesen habe und ich habe halt wirklich die unlustigsten Texte gehabt von, also es war, nochmal zur Erklärung, das war eine Solidaritätsveranstaltung für den Journalisten Deniz Yücel, der seit 100 Tagen im Knast sitzt in der Türkei. Weißt ja selber, also was ich bei meinem nicht im Ansatz damit zu vergleichenden Türkei-Ding letztes Jahr am allerschönsten fand und am wichtigsten fand, war die Solidarität von Leuten, die es eigentlich nicht kümmern müsste, die sich aber trotzdem dafür einsetzen und die trotzdem sagen, pass mal auf hier, das geht so nicht. So, und das ist tatsächlich so die Hauptmotivation zu sagen, okay, das stimmt. Das Einzige, was einem persönlich hilft, wenn man da schon irgendwie nicht rauskommt, ist, wenn man da das Gefühl hat, dass man nicht alleine ist. Das geht gar nicht um Kohle, sondern es geht nur darum, dass man, glaube ich, wenn man da sitzt und alleine im Knast, und ich glaube, es ist einfach eine gute Idee, dass man dann weiß, dass Leute gibt, die an einen denken oder die zumindest irgendwie dafür alles tun, was sie so können, dass das nicht vergessen wird. Weil die Aufmerksamkeit sinkt mit
jedem Tag natürlich. Ich habe mich mit der Thematik auch nochmal beschäftigt. Es ist wirklich ein krasses Ding, dass der wirklich seit 100 Tagen aus keinem richtigen Grund, außer weil jemand sagt, er ist ein Verräter oder was auch immer, einfach so festgenommen wird und einfach nicht in Freiheit sein kann. Das ist wirklich eine ganz krasse Sache.
Ja, es gibt keine Anklage. Die Türkei
kann Leute. Es gibt keine Anklage. Es gibt auch keine feste Begründung eigentlich.
Ja, es ist eine politische, also ein politischer Häftling und quasi in politischer Geiselhaft, damit irgendwie der türkische Staatspräsident oder die türkische Regierung irgendwas von der Bundesregierung erpressen kann, ist ein deutscher Staatsbürger mit einem türkischen Pass, auch noch in Deutschland geboren, in Flörsheim bei Frankfurt, hat geschrieben für die Taz, für die Jungle World, für die Welt, also von links wie rechts, und das ist tatsächlich, ist nicht der einzige natürlich, es gibt noch, ich glaube, 4 andere Deutsche und insgesamt 160 Journalisten, die in der Türkei zurzeit im Knast sitzen, aus nichtigen oder gar keinen Gründen, einfach weil der Typ das nicht mag, wenn man kritisch ist, weil dann sein merkwürdiges System nicht mehr funktioniert, wenn Leute anfangen, die offensichtlichen Fehler und die offensichtlichen Probleme zu hinterfragen, die offenbar auch mit ihm zu tun haben. Naja, auf jeden Fall waren da alle zusammen, es wurden Texte vorgelesen, es war voll, es war freier Eintritt, es war aber rappelvoll, die Leute standen draußen, sogar vor dem Schauspielhaus in Frankfurt, und das war irgendwie so eine ganz merkwürdige Stimmung, es war gelöst hinter der Bühne, es war irgendwie gelöst vor der Bühne. Es war aber, die Leute wussten nicht so richtig, können sie jetzt über die lustigen Texte, hat er auch lustige Texte geschrieben, ist ein lustiger Typ irgendwie, auch ein krasser Typ, so der auch gerne Leute provoziert in seinen Texten. Und alle waren so zwischen, irgendwie ist es traurig, aber dürfen wir jetzt lachen oder nicht? Und dann habe ich am Ende, ich habe das ja schon mal in der Sendung gemacht, das Lied gesungen, was ich irgendwie seit einem Jahr auf dem Schirm habe, und ich habe die Geschichte, glaube ich, auch schon mal hier erzählt, und ich fand, das war eigentlich ganz passend, und ich habe dann tatsächlich, bin ich darauf gekommen, weil das an dem Tag, nämlich im letzten Sonntag, war der Geburtstag von Sophie Scholl, und ich bin über diese komische Sophie Scholl-Geschichte, die ich auch in der Sendung schon mal erzählt habe, dass die dieses Lied ihrem Vater, der im Knast saß bei den Nazis, auch auf Flöte vorgespielt hat. Am Freitag Fernsehen geguckt und dann habe ich gesehen, dass das Lied auch noch das Lied der GMX-Werbung ist. Dass GMX, der E-Mail-Anbieter, mit die Gedanken sind frei Werbung macht. Und das ist irgendwie, ich fand das so blöd, dass das auf der einen Seite so eine, ist ein Jahrhunderte Jahre altes Lied, ein Volkslied, was so eine schöne Bedeutung hat, auf der anderen Seite, die aber jetzt momentan so aufgefressen wird von GMX, so einem E-Mail-Konzern, einfach so als Werbeding. Und dann habe ich halt gedacht, mal gucken, was passiert, und habe das auch so ein bisschen für mich selber als Experiment gemacht und habe angekündigt, meine Damen und Herren, es kommt ein Experiment, ich weiß selber nicht, was es ist, betrachten Sie es irgendwie als quasi Selbsterfahrungstrip zum Kern ihrer Bürgerlichkeit, es kann peinlich werden, kann aber auch ganz schön werden.
Hast du das vorher gesagt?
Ja, das habe ich vorher gesagt,
genau. Okay, das hat man nämlich nicht gesehen im Video.
Genau, ich habe gesagt, es kann total peinlich werden und habe mich direkt auch schon entschuldigt, falls es sensible Menschen, es gibt ja, weißt du, so Abgrenzungstypen, die dann irgendwie alles, wo es irgendwie irgendwas Emotionales berührt wird, die dann sofort zumachen. Und hab das aber quasi schon vorhinein auch für mich selber auch wahnsinnig unsicher, ob das eine gute oder schlechte Idee war, aber ich habe gedacht, warum kann man doch machen? Es macht doch nichts. Und es war tatsächlich dann eine ganz gute Idee, weil die Leute dann einfach mitgesungen haben. Also also ganz merkwürdig, die kannten den Text auch, es waren so viele so Leute,
ich hab's gesehen, ich hab das irgendwie, hat das cool. Erzähl's dir, wie es war. Ich hab's gesehen und meine zynische Seite in mir sagte gleich, oh, jetzt macht er den Bono oder was, ne? Genau, so, das war meine erste Haltung, wäre bei dir wahrscheinlich genauso gewesen. Und dann aber habe ich das kurz so überlegt und gedacht, nee, ist eine gute Sache, er hatte da Bock drauf. Und das ist natürlich auch so, in dem Augenblick, man kann das ja immer alles verurteilen. Da sind wir ja selber auch gar nicht schlecht drin, Sachen zu verurteilen. Ja. Aber wenn man das aus dem Effekt heraus macht und wirklich, weil einem gerade gerade das irgendwie am Herzen liegt, dann finde ich das völlig gut. Außerdem hast du schön schief am Ende gesungen irgendwie. Genau. Und irgendwie haben alle mitgesungen und es hat gewackelt und das war dann auch so, wo ich so dachte, okay, jetzt, du bist selber mit dir ein bisschen am Kämpfen gewesen, ohne hier psychologisch Küchenpsychologie, aber du hast auch selber gemerkt, okay, das ist jetzt mal so eine Sache,
genau,
die außerhalb deiner normalen
genau,
Sachen funktioniert.
Genau, und das war tatsächlich, also das habe ich auch noch nie gemacht, sowas, also das ist, war so ein halbes aus der Rolle fallen, aber das sich da hinzusetzen und quasi im Wissen, dass das gleich eventuell mega peinlich wird und da trotzdem einfach so reinlaufen, das war eigentlich ganz geil. Das war so ein bisschen so wie, also ohne dass ich das jetzt irgendwie zur Masche machen möchte. Und das war auch dann beim zweiten Auftritt in München, habe ich dann auch direkt gesagt, okay, das kannst du, jetzt ist ja gelaufen, jetzt kannst du es eigentlich nicht machen. Auf der anderen Seite, ich meine, who cares? Und habe ich halt darum gebeten, dass sie das Licht ausmachen, dass wenigstens keiner filmen kann.
So, ja, es war eine andächtige Stimmung.
Genau, und alleine das Gefühl, das war und hinterher total so eine Mischung aus, dass auch keiner genau wusste, wohin damit. Ich selber auch nicht.
Und das dann war so, ja, netter Junge, schade, dass er zurückgeblieben ist. Quatsch.
Ja, es war vor allen Dingen so sehenden Auges ins offene Herz reinlaufen, so, weißt du? Und das,
ja.
Und das war glaube ich ganz gut und ich glaube, es war auch ganz passend, weil das tatsächlich so eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, so das schon das so Grundmotiv beschreibt. Und ich finde einfach, jetzt mal losgelöst von so politischem Quatsch, ich finde, das ist einfach, das geht einfach nicht. Du kannst nicht sagen, wir verteidigen das Innerste, was von allem, was uns zusammenhält und das Wichtigste, verteidigen wir nicht so offensiv, wie wir können, einfach aus irgendwelchen realpolitischen Erwägungen. Das geht einfach nicht. Und ich finde das einfach eine wahnsinnige Ungerechtigkeit, dass man da, also jetzt denke ich schon wieder die Regierung mit, die Bundesregierung mit, dass man da nichts machen kann. Was natürlich auch Quatsch ist. Natürlich kann man da was machen, aber es ist halt nicht so wichtig. Und das ist
einfach. Du könntest jetzt mit Bob Geldof einen Song machen dafür vielleicht auch.
Ja, genau. Und dann in 20 Jahren fange ich an, irgendwelche Internetstars anzumaulen, weil ich die zu zynisch finde und
genau.
Häng dann die Promotion für meine Punkplatte hänge ich dann komplett daran auf, dass ich mich an irgendeinem neuen Internetfuzzi abarbeite. Genau.
Nee, aber das Leben ist ein Geben und Nehmen, ne?
Genau. Ich weiß genau, Olli, ich weiß genau, was du gedacht hast und ich habe das auch gedacht dabei tatsächlich.
Ja.
Habe aber auch im Vorhinein gedacht und da haben die Leute das natürlich noch nicht aufgenommen, weil die nicht wussten, was passiert und es war auch wirklich so, weil es so spontan war, haben die das auch gar nicht, einige so verwackelte Handyaufnahmen gibt es da nur und irgendwie ist alles so ganz schlecht. Und ich habe aber gedacht, ich glaube, das ist das Richtige.
Ich fand es im Endeffekt gut.
Im Endeffekt ist es gut. Es ist so eine 51-49 Geschichte und viele Leute.
Und es wäre besser, als wenn du jetzt irgendeine ironische Nummer da aufgeführt hättest. Was soll man auch sonst machen? Und man kann auch nicht immer alles mit Humor so kompensieren. Manchmal geht das einfach nicht, finde ich. Deswegen ist das Thema der Sendung heute Melancholie. Finde ich ein gutes Thema. Ich würde mir jetzt gerne einen Song kurz wünschen, bevor wir weiterquatschen. Kennst du die Mountain Goats eigentlich?
Nee, die kenne ich nicht.
Oh Mann, ganz kurz zum Thema Musik. Ich nehme ja gerade eine neue Platte auf und ich habe einen Fehler gemacht. Wenn man eine neue Platte aufnimmt, dann darf man sich nicht die Musik von anderen Leuten anhören. Ich habe aber sehr viele Musikerfreunde. Ne? Thees Ullmann, Markus Wilbusch, Sänger von Ketka und Gisbert zu Knüpphausen nehmen alle drei gerade eine Platte auf. Mit denen bin ich allen befreundet und ich habe von allen Songs gehört und das ist wahnsinnig gut. Du hast ja wahrscheinlich immer noch nicht den Song, den ich dir mal zugeschickt habe, angehört.
Nein.
Ja, das kannst du jetzt in der Pause machen, wenn ich ganz kurz auf Klo gehe, weil das ist wirklich eine Wahnsinnsnummer und die bringen alle gute Platten rauf und dann ist man total verunsichert als Künstler und denkt, oh, ich muss aber auch so gut sein wie die, weil das sind meine Buddies und die legen gerade alle voll die super Sachen hin. Das ist der Wahnsinn, den man als Musiker hat. Man darf, wenn man Musiker ist und eine Platte aufnimmt, ne? Das Schöne ist, die erste Platte, da gehst du mit, du bist so jung und bist so ignorant, da willst du es allen zeigen. Aber später hast du so eine Demut, verbrüderst dich auch oder kennst viele andere Musiker und dann willst du es ja nicht mehr den anderen zeigen, sondern du willst genauso gut sein wie die. Ich jedenfalls. So, jetzt sage ich jetzt schon mal ganz kurz, da kommen ganz viele tolle deutschsprachige Platten gerade raus. Die neue Ketka, neue Thees Ullmann, neue Gisbert zu Knüpphausen Platten werden alle sehr gut. Das kann man mal kurz sagen für Leute, die sich interessieren. Jetzt kommen die Mountain Goats, eine Band, die schon einige gute Songs und Platten gemacht hat. Haben eine neue Platte gemacht, ist leider nicht so richtig gut geworden, finde ich. Ich bin enttäuscht. Aber enttäuscht kann man auch nur sein von jemandem, den man richtig geil findet, wo man so Fan ist. Und die Mountain Goats finde ich super. Und es gibt aber einen Song auf der neuen Platte, den finde ich richtig gut. Und der wurde mir zugetragen von einer Musikexpertin, die meinte, check den Song. Rain in Soho von den Mountain Goats, den hören wir. Und dann sind wir wieder da, oder, Jan?
Dann sind wir wieder da, ja.
Ja.
Und wenn ich merke, dass das Gerät überhaupt nicht bremst, was natürlich auch sehr häufig vorkommt, dann lasse ich die Finger davon, dann weiß ich, ah, das ist ein Kämpfer, da stehe ich 3-4 Stunden, bis ich ihn ausmiste, das ist mir einfach zu lang, das lohnt sich nicht. Im Grunde stehe ich an so einem Gerät 1 Stunde, dann muss er ausgemistet sein. Das heißt, dann müssen die 5 und 2er raus sein, die Magen angezapft, dann ist Ende.
Dann ist Ende. Hier ist großer Anfang. Hier ist Fest und Flauschig mit der großen Melancholie-Sendung heute. Herzlich willkommen zurück. Der Monarch. Danke an Patrick, der hat mir die ganzen Soundfiles zugeschickt vom Monarchen, die ich mir alle mit großer Freude angehört habe. Finde ich schön. Ganz viele Leute sind begeistert von dieser kleinen Dokumentation. Ich muss meine Doku-Liste weiter ausarbeiten, Jan. Das muss ich dringend machen. Ich habe da noch einiges auf dem Zettel. Wir waren letzte Woche zusammen bei Ditsche übrigens, das war sehr schön, das war ein schöner Auftritt. Ne?
Wir haben die Woche davor darüber geredet,
gefaked, da waren wir ja noch gar nicht da, das war ja live. Und das ist, glaube ich, das Geilste, eine Live-Sendung zu machen. Gibt es eigentlich noch Live-Sendungen außer Ditsche im Fernsehen? Läuft noch irgendwas live? Wer wird Millionär? Ist das live? Nee, ne?
Auf keinen Fall, das ist aufgezeichnet. Aber ich finde, alleine dieser Nervenkitzel, diese Aufregung, wenn du dann da rausläufst, ist wirklich, man muss auch für diese 2 Minuten...
Du hast nur eine Chance,
du musst für diese 2 Minuten da hinreisen, es ist abends um 11 und musst du direkt mal sagen, Entschuldigung, wir haben unsere Vornamen falsch gesagt. Wir hießen nämlich nicht Thomas und Michael,
Klaus Rode.
Uwe Rode und Klaus Lohmann. Das waren die eigentlichen Namen. Wir haben das im Eifer des Gefechts vergessen, weil wir diese Figuren, muss man vielleicht nochmal erklären, was passiert ist. Olli und ich waren bei Ditsche im Imbiss drin, als... unsere alter Egos noch nicht ganz ausgearbeitet und die Tatortkommissare, die wir eines Tages spielen möchten, Uwe Rode und Klaus Lohmann. Und weil wir vergessen haben, wie die heißen, das ist nämlich eine Geschichte, ich glaube, aus Sanft und Sorgfältig noch von früher, haben wir uns Michael und Thomas genannt. Das ist aber natürlich auch noch, kann man natürlich auch erklären, weil im Fernsehen können wir natürlich als Polizisten nicht unsere echten Polizistennamen nennen, weil ansonsten können uns Verbrecher und Betrüger, können uns natürlich auflauen. Deswegen haben wir Tarnvornamen genommen, Thomas und Michael. Klar, natürlich heißen wir Uwe und Klaus. Das ist ja klar. Uwe Rode und Klaus Lohmann.
Ich habe mir diesen 2-Minuten-Auftritt im Fernsehen angeguckt und ich muss echt sagen, ich finde es so krass, wie sehr du wirklich wie ein Polizist für mich rüberkommst, wenn ich dich nicht kennen würde. Du bist wirklich durch die Sozialisierung in der Familie, bist du wirklich da drin in diesem Ding. Das kam wirklich so redend Kriminalpolizisten mit einem. Ich war ja öfter mal bei der Kriminalpolizei, wegen Fahrerflucht muss ich eine Aussage machen und so. Ne? Da also einige Sachen und die sind genau so, wirklich. Ich habe... Die erste Band, die ich gefahren habe, ne, in meinem Leben, das waren Jackass Revenge, hießen die. Das war 1990. Und ich bin mit einem LT28 mit so einem Bus gefahren und hab dann einen anderen Wagen gestreift und habe ihn total erwischt, muss ich sagen. Bin dann aber weitergefahren, weil die Band meinte, drive on. Und irgendwie habe ich mich mitreißen lassen. Dann kam in Hamburg der Brief von der Polizei. Und ich bin hingegangen und habe gedacht, ich lüge die einfach an, ich habe nichts gemerkt. Und dann bin ich in diesem Raum und rede mit einem Kriminalpolizisten. Das werde ich nie vergessen, da war ich 19. Und ich sitze diesem Mann gegenüber und er guckt mich an und ich sag dann noch so, also ich habe nichts gehört. Also und dann sagt er alles, wissen Sie was, man kann genau hören in so einem Wagen, wie laut der Lautstärkepegel ist, wenn man irgendwo gegenfährt. Ja, wissen Sie, da gibt es Messungen. Und sagt gleich so 2, 3 sachliche Sachen und ich sofort, alles klar, ja, ich war's. Also das war das erste und einzige Mal, wo ich wirklich, wenn man jung ist, versucht man alles Mögliche. Aber der Typ hat mich so eingeschüchtert, der war so sachlich, der hat mich und ich sofort, ja, alles klar. Und dann war der auch cool und meinte, ja, dann sagen Sie es doch einfach, ist alles halb so wild, haben Sie halt mal missgebaut. Und dann war das auch alles halb so schlimm. Aber der hat es am Anfang wirklich gleich geschafft, mich so einzuschüchtern, dass ich nicht eine Sekunde mehr überlegt habe, diese Lüge jetzt weiterzuführen. Das wäre einfach nur peinlich geworden.
Hast du da was dafür bekommen? Ja klar, Fahrerflucht, da hast du richtig eine Strafe für bekommen.
Ja, ich habe dafür eine Strafe bekommen. Ich musste was zahlen, ja.
Also, aber es war dann,
ich habe einige, in den 90er Jahren habe ich einige Polizeieinträge. Neulich war ich bei der Polizei oder irgendjemand und der meinte, ja, Sie haben da noch, das bleibt ja für immer drin. Das ist ja das Krasse, das bleibt für immer drin.
Das darf nicht für immer drin bleiben. Das darf nicht für immer drin bleiben. Also ich glaube, es gibt 5 und 10 Jahre Löschfristen und so. Es gibt, ich glaube, erst bei richtigen Straftaten, das gucke ich direkt mal nach, wann was rausgelöscht wird. Also wenn da noch was drinsteht, dann kannst du da eigentlich gegen vorgehen.
Wirklich?
Ja.
Neulich war der Vertrauenspolizist aus meinem Viertel bei mir. Kein Witz. Der kam vor, das gibt es noch. Es gibt in jedem Viertel einen Vertrauenspolizisten. Das weiß man gar nicht mehr, weil die sich gar nicht mehr melden oder man nicht so den Kontakt hat. Aber das gibt es immer noch.
Weil die Polizisten niemandem mehr vertrauen vielleicht.
Vielleicht das. Und umgekehrt vielleicht auch. Man weiß es nicht. Es ist da auf alle Fälle nicht mehr der Schutzmann. Man sagt ja auch nicht mehr, der Schutzmann kommt, der einen schützt. Ich weiß gar nicht mehr, warum der hier war. warum war der nochmal hier? Der saß mit mir auf der Terrasse und hat eine geraucht. Ja, mein Sicherheitsmann aus Schmargendorf. Keine Ahnung.
Kann ich übrigens Einbrecher in der Gegend oder sowas? Prävention?
Es ging um meinen Führerschein. Ich weiß es gerade wirklich nicht mehr. Es war auf alle Fälle nichts Wichtiges. Also nichts, wo ich jetzt irgendwie... Ich habe mal auch eine ganz freche Sache gemacht, muss ich kurz erzählen. Als ich 22 war und von der Polizei auf der Reeperbahn angehalten wurde, war das eine Polizistin, die wollte mich einfach nur routinemäßig kontrollieren. Und neben mir saß eine Freundin und ich wollte so ein bisschen den Punk machen. Und dann hatte sie ihr Halfter, wo ihre Waffe drin war, das war offen, oben.
Holster. Halfter ist, glaube ich, das... Holster. Halfter, ja. Ist das...
vom Pferd.
Ja.
Und dann sag ich zu ihr, gucke ihr in die Augen und sag, Sie wissen schon, Ihre Polizei, die Tasche von ihrer Pistole ist auf. Sie wissen schon, ich könnte sie jetzt entwaffnen und erschießen, oder? Sag ich. Und wollte damit cool wirken. Und das war einfach völlig daneben. Völlig daneben gewesen. Wirklich. Und dann musste ich da echt auf Socken einmal über die Reeperbahn kriechen. Da haben sie den Wagen richtig auseinandergenommen. Da musste ich alles Mögliche machen. Wirklich. Ja. Bist du, ja, hast du ab und zu Routine, bei der Polizei routinemäßig so, dass
absolut,
du zum Beispiel...
Nee, absolut, ja? Nicht. Und ich muss mal sagen, dieses Aufwachsen in der Polizistenfamilie und unter Polizisten aufzuwachsen, das ist tatsächlich, also diesen Style hat man natürlich dann schon drauf und gerade wenn man, also ich weiß, dass mein Vater mit mir früher immer böser Blick geübt hat. Ich glaube, Verbrecher und Polizistensöhne oder Polizistenkinder kriegen von ihren Eltern böser Blick beigebracht. Also so gucken, dass keiner Bock hat, einen anzusprechen.
Hast du drauf?
Habe ich drauf. Also böser Blick kann ich wirklich ganz gut. Und auch wenn ich jetzt wenn man mich jetzt so sieht, nicht so aussehe, ich kann schon sehr sehr offensiv sein. Ich muss auch ganz eine Polizeigeschichte von der anderen Seite. Ich kenne Geschichten aus, da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, ist zwar schon lange her, die mein Vater mir mal erzählt hat, wenn die auf Streife waren, das ist natürlich, ich meine, überleg mal, zwei Männer, so Mitte 20, die so einen geilen neuen großen Limousine für sich alleine haben, die alle die haben eine Pistole an der Seite und haben eine geile Uniform an. Spätestens nach 2 Stunden kommt man halt auch auf Quatschideen. Und also ganz ehrlich, ob Polizist oder nicht, im Kern sind ja alle irgendwie sind alles unseriöse Ficker, auch Polizisten. Und natürlich gibt's ja den einen oder anderen Spaß, den man dann im Streifenwagen mal gemacht hat. Und mein Vater hat mir auch gerne von so Sachen erzählt, dass er immer, die machen so Fahrsicherheitstraining und so und haben dann, oder so Spezialautotraining, damit die bei Verfolgungsjagen besser sind als Verbrecher und damit die den Wagen richtig beherrschen und so. Und mein Vater war immer so ein Autofreak. Und der konnte dann zum Beispiel mit der Handbremse, das geht ja mittlerweile auch gar nicht mehr, weil es keine mechanischen Handbremsen mehr gibt, konnte so Rockfortwenden machen. Der konnte quasi...
Das ist geil. Das vermisse ich auch an das ist doch schön, eine Handbremse ziehen. Habe ich liebend gern mit meinem alten Golf gemacht, ja.
Das haben die geübt und das hat mein Vater dann auch früher, wenn wir mal, also es gab 2 Sachen, die man mit meinem Vater ganz gut machen konnte, wenn es um Autos ging, zum Beispiel mal den Wagen ausfahren hieß es, hieß dann quasi auf die A27, die Autobahn zwischen Bremen-Nord und Bremerhaven fahren, wo man so schnell fahren kann, wie es geht, weil es keine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt und dann klapperte da so der alte Opel Kadett schön mit 160 über die, man hat jede Betonrille gespürt oder wenn man da mal einen Wagen geliehen hat oder sowas, wurde er erstmal ausgefahren, schön 200 und das ist ja geil, das Lenkrad wackelt hier vom Wind und so. 200 und halt auf einem Parkplatz vom Bremer Vulkangelände, was dann irgendwie zu war Mitte der 90er, einfach mal irgendwie mal mit dem Auto rauffahren und mal ein bisschen mit der Handbremse Rockfortwände fahren, einfach mal so aus Spaß, die Reifen kaputt machen. Und dann hat er halt erzählt, dass sie ab und zu mal im Streifenwagen, da war da irgendwie erzählt eine Hochzeitsgesellschaft, die nicht auf den Straßenverkehr geachtet haben, die einfach da besoffen irgendwie über die Hochzeitsgesellschaft über die Straße gelaufen sind. Und dann hat sich mein Vater mit seinem Kollegen damals im Streifenwagen gedacht, da machen wir jetzt mal ein bisschen Pädagogik am Bürger und fahren halt auf so einer normalen Straße in der Stadt, auf der 50 erlaubt ist, einfach mal 100. Und zwar richtig doll auf diese Hochzeitsgesellschaft, die da auf der Straße feiert, zu und bremst knapp vorher ab. mit quietschenden Reifen. Und guckt dann böse aus der Frontscheibe raus.
Good Cop, Bad Cop in einer Person.
Genau. Und dann so böse aus der Frontscheibe rausgucken. Und dann aber einfach so nicken und weiterfahren. Und das waren so, würde man heute auch nicht mehr machen. Gäb's dir damals, als die Polizisten noch kein Abitur haben mussten.
Ja, es gab auch früher immer eine harte Staffel. Ich kann auch so viele.
Gibt's immer noch die harte Staffel.
Ja, aber in Hamburg gab's mal eine harte Staffel und ein Typ, der sah wirklich aus. Sorry, wenn ich sage, der sah aus wie Hitler. Der hatte so einen ganz kleinen Oberlippenbart und der ist ab und zu über den Hamburger Berg auf der Reeperbahn und da waren halt die Drogendealer auch und dann hat er die weggescheucht, damit die nicht rumstehen. Und der war so böse und der sah wirklich aus wie, als wenn die den nur aus der Gefriertruhe holen, um Leuten Angst zu machen. Ansonsten kann man den nicht vorzeigen, weil er einfach so Hitlermäßig aussieht, dass er einfach nicht so, kein gutes Bild für die Polizei gibt. Den habe ich nur 2-3 Mal gesehen, den Typen. Einmal im Nachtbus, bin ich Nachtbus gefahren von Altona zur Reeperbahn. Ja. Und da waren so Jugendliche und die Jugendlichen haben dann mit so einer Bierdose im Bus rumgeworfen und irgendwann rollte die so rum, das Bier lief raus und der Busfahrer meinte, heb mal die Bierdose auf. Und der eine meinte, halt die Fresse. Da hält der Busfahrer mitten auf der Busspur auf der Stresemannstraße in Hamburg an, eine große vierspurige Straße, hält an, macht den Bus zum Motor aus. 10 Minuten später kommen 3 Polizisten rein, Kripo, unter anderem der mit dem kleinen Oberlippenbart. Und die haben so eine schlechte Stimmung verbreitet, dass alle Schiss hatten, selbst ich, obwohl ich nichts gemacht habe. Und die haben die Typen rausgeholt und dann war echt Ende, dann war Schluss.
Hast du das nicht letzte Woche schon mal erzählt? Entschuldigung,
das habe ich
so original letzte Woche erzählt.
Nee, das habe ich aber schon mal bestimmt erzählt, aber ich weiß nicht, ob es letzte Woche war.
Das war, glaube ich, original letzte Woche. Ich muss, komm, eine Bullengeschichte.
Vor 2 Jahren bin ich angehalten worden, als ich zu Zirkus Halligalli gefahren wurde, rausgewunken und dann gibt's um die Ecke das Allianzgebäude. Und dort musste ich einen Drogentest machen, weil ich sah so verschlafen aus. Und dann meinte ich, was soll ich denn jetzt machen? Und dann musste ich in so einen kleinen Becher pinkeln. Und ich dachte die ganze Zeit, die kennen mich auch nicht und so. Und dann meinte der einer, ja, auch ein Olli Schulz muss mal am Becher pinkeln. Und dann hat er wirklich ganz trocken das so gesagt und ich dachte erst, was soll das denn? Fand das aber eigentlich ganz witzig im Nachhinein und dann konnte ich nicht. Und dann stand so ein Polizist vor dem Allianzgebäude, da gibt es so eine Toilette und hat gewartet, bis ich dann gepullert habe. Das hat 10 Minuten gedauert. Dann haben die so einen Streifen reingehalten. Alles war gut und ich durfte weiterfahren. Absurde Geschichte. Wie oft man das wohl macht. Hast du sowas schon mal gehabt?
Noch nie. Ich glaube, einmal bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle rausgewunken. Ansonsten, na? Doch. Auf dem Weg zu meinem Abiball, da habe ich Freunde abgeholt, hatte meinen Führerschein ganz neu bin damit ich hatte so ein Polo Fox, das war mein erstes Auto, so ein grauer Polo Fox, den ich geschenkt bekommen hatte oder für wenig Geld abgekauft habe vom nahen Verwandten. Und dann bin ich durch Bremen-Lesum gefahren und dann ist mir ein Werders Echter auf den Boden gefallen während der Fahrt, aus dem Mund raus. Weil ich irgendwie Quatsch gemacht habe und irgendwie 2 Mädchen hinten auf der Rückbank saßen und irgendwie noch ein Freund auf dem Beifahrersitz. Und dann habe ich geredet und ist mir aus dem Mund gefallen. Und ich wollte den aber, weil die Werders Echte, hatte ich so Bock drauf an dem Abend gehabt und wollte den aber jetzt nicht da unten auf der Matte liegen lassen, sondern wollte den wieder hochholen und einmal abputzen und wieder in den Mund stecken. Und bin dann quasi weitergefahren, während ich einen Werders Echte gesucht habe. Hab aber nicht die Rechnung gemacht mit dem Polizisten hinter mir, der im Streifenwagen da saß und dann habe ich es halt gemerkt durch das Blaulicht. Weil die haben mich einfach nicht gesehen. Der Fahrer war halt weg. Die fahren vorhin hinter mir her. Auf einmal ist der Fahrer halt abgetaucht.
Kopf ist weg. Fahrt.
Der Kopf war weg. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe Werders Echte verloren. Das haben sie aber vollstes Verständnis für. Oh, und einmal bin ich bei Rot über die Ampel gefahren. Habe ich gerade umgezogen. War mit irgendwie nur in meiner Latzhose bekleidet. Sah so ein bisschen aus wie gerade irgendwie, keine Ahnung, aus einer Gaybar gesprungen, nur eine Latzhose an, die mit weißen Farbkleckern gesprüht. War völlig fertig, das weiß ich noch. Ich habe, glaube ich, irgendwie noch eine Freundin durch die Gegend gefahren und stand dann, an einer berühmten am Steintor in Bremen, an der Steintorkreuzung. Der alte Junkie-Strich von früher, das war wirklich meine harte Gegend. Mittlerweile ist da ein Schweinsker auf der Ecke und ist auch kein Schweinsker mehr, aber ist, glaube ich, ein Restaurant auf der Ecke und alles Kismet 70 und so, also ist alles ganz normal. Früher war das eine echt harte Ecke und da wurde ich rausgeholt und bin bei Rot über die Ampel gefahren. Ich habe die Bullen hinter mir gesehen, habe Panik bekommen, weil ich gedacht habe, ach fuck, die Bullen, oh, warum stehen die hinter mir? Dann bin ich geradeaus losgefahren, weil ich dachte, jetzt ist irgendwie grün, aber es war noch rot und dann haben die halt echt das Blaulicht angemacht und dann habe ich gesagt, ey, sorry, ich bin so durch und ich habe mich so erschrocken, dass er hinter mir steht, dass ich einfach rübergefahren bin. Habt ihr auch geduscht?
Hast du eine Strafe bekommen?
Nee, keine Strafe, die waren total nett.
Okay, ich habe schon ein paar mehr Sachen. Können wir nicht alles erzählen heute? Ist ja keine die große Polizistensendung.
Das müssen wir auch mal machen, die Polizeisendung. Ich habe auch noch so geile. Mein Vater hat mir mal erzählt, dass die Polizisten müssen ja auch immer beim Amtsgericht oder beim Landgericht aussagen, bei irgendwelchen, wenn dann quasi die Verfahren, wo sie dann irgendwie im Einsatz waren und irgendwelche Straftäter festgenommen haben, wenn die zur Verhandlung kommen, müssen ja Polizisten immer als Zeugen aussagen. Sind dann meistens in Zivil da und gucken sich oft auch die Prozesse an. Und er hat mir einmal erzählt, das weiß ich noch genau, weil er total unter Adrenalin war, als er zurückgekommen ist, dass er im Amtsgericht Amtsgericht, ich glaube in Blumenthal im Amtsgericht, dass er bei einer Verhandlung, ich kann es glaube ich erzählen, weil alles schon 20 oder 25 Jahre her ist, dass er bei einer Verhandlung als Zeuge im Zuschauerraum saß und ein der Straftäter, die dann eben manchmal auch der eben Aussagen ein Zeuge, der auf dem Zeugenstand saß oder auf dem Zeugenstuhl saß, ausgesagt hat und mein Vater von hinten, also der Zuschauerraum ist ja immer hinter dem Zeugenstuhl und von hinten sah mein Vater, dass der Zeuge mit einem Messer, mit einem langen Messer in den Gerichtssaal kam und dann ist er über diese Absperrung gesprungen und hat ihn quasi ohne was zu sagen, einfach so, der war immer sehr hands-on, hat ihn dann quasi so Bodycheck-mäßig einfach zu Boden gerungen, weil er das Messer, weil er den Griff gesehen hat, aus der Tasche, der rausguckte. Und
im Gerichtssaal? Fixiert,
im Gerichtssaal, einfach so ist quasi über die Absperrung gesprungen und hat den Typen einfach direkt vom Stuhl runtergewuppt und hat sich da auf den draufgesetzt und hat ihn quasi festgenommen im Gerichtssaal.
Actionfilmszene.
Wirklich eine Actionfilmszene. Ja. Und solche Geschichten. Und das ist übrigens, letzte Woche haben wir auch darüber geredet.
Unsere größten Polizeistories, ja. Tode und Harry ein.
Wenn du mit professioneller Gewalt aufwächst oder wenn du mit Leuten aufwächst, die professionell mit Gewalt zu tun haben, also entweder jetzt aus dem Rockermilieu, aus dem kriminellen Milieu kommen oder halt von der Polizei, ist das tatsächlich so eine, du hast da dann so ein technisches, so eine Art technisches, einen technischen Bezug dazu. Meine Bullengeschichte, dass ich mal festgenommen wurde bei einer Demo, habe ich auch, glaube ich, schon 30 Mal erzählt.
Hast du schon erzählt, ja, die kenne ich auch. Willst du dir noch einen Song wünschen? Wir setzen kurz ab. Ich hole mir noch mal ein neues Wasser. Ich bin gerade am Schlacken. Ich trinke gerade ganz viel Wasser. Hast du einen Songwunsch oder ich hätte sonst noch ganz, ganz viele, aber du bist auch mal wieder dran. Unsere Playlist zu füllen.
Ja, ich würde eigentlich gerne mir hatte erst überlegt, mir einen Song von Morrissey zu wünschen und hätte aber dann vorher noch kurz die Geschichte erzählt, dass Morrissey da ja immer schon aufgefallen ist mit so Xavier Naidoo-artigen Aus.
Juste par stratégie. L'architecture, c'est exactement l'inverse de tout péter. C'est construire, c'est résister en créant, en se réappropriant l'espace qu'on nous vole.
Je sais.
Qu'on a confisqué aux gens ensemble. Nous avons besoin de toi, Kassem. Parce qu'avec la mort de Liv, tu es devenu celui qu'on écoute. Je n'ai plus que je milite. Je n'ai jamais eu pareille fenêtre de tir médiatique. Et par cette fenêtre, on peut aller à la rencontre de gens qui n'ont encore jamais bougé, créer l'électrochoc pour qu'ils descendent sur les places, qu'ils visent des palettes ou qu'ils se rendent compte que cette ville, ils peuvent la reconstruire eux-mêmes, avec leurs mains. Le mouvement a pris beaucoup d'ampleur en 3 jours, Kassem. Soit on passe le seuil critique qui fait tout basculer, soit on retombe et Liv sera morte pour rien.
Hôtel de ville.
Difficulté, je vous le cache pas. Kassem nous a fait un contre-twist, et on maîtrise plus la narration depuis ce matin. Les anarchitectes ont gagné en 2 jours 18 points de popularité. Il faut reconnaître qu'ils font un furieux travail de terrain. D'après nos drones, ils en sont à 260 unités bâties, soit 1200 lits potentiels. Ils sont maintenant présents dans presque tous les quartiers de la ville. Beaucoup d'étudiants quittent leur logement pour venir bâtir et occuper des cabanes. On voit aussi de plus en plus des vieux, des immigrés, des chômeurs qui s'installent dès qu'une cahute est achevée. En zone privilège, le taux d'occupation des places s'élève maintenant à 60%.
C'est beaucoup. Nous ne parvenons plus à les déloger.
Cet homicide nous est imputé. Prouvons que la gouvernance n'y est pour rien et nous reprendrons la main sur le récit. La bulle de révolte crèvera toute seule.
Fin de connexion sécurisée.
Il y a 8 minutes.
Sur la place Orange, qui est en zone premium, rappelons-le, on peut parler d'un véritable village en mouvement, puisque tous les bâtiments construits par les anarchitectes sont en train de se déplacer. Bus et caravanes aménagées, bien sûr, mais les cabanes aussi qui ont été placées sur roues. C'est assez impressionnant, le village se déplace vers une avenue standard pour éviter de lâcher les portions de la ville que les classes moyennes.
Flash temps réel.
Le piratage massif des portiques a rendu l'intégralité du quartier Gapel un bastion privilège à la circulation publique. Les échanges de bagues entre premium et standard, voire entre privilège et standard, sont le phénomène du moment.
Ce qui est légal n'est pas forcément légitime. Notre ville doit relever du commun.
Place Vinci, 9 mai 2034, 21h35.
Une démocratie qui étouffe ses critiques s'asphyxie. Ce qui est légal n'est pas forcément légitime. Notre ville doit relever du commun. Elle n'appartient à personne, car elle appartient...
Kapitalismus. Beim ersten Mal geht es noch fix, weil es für Neukunden eine extra Hotline gibt, die nach den althergebrachten Prinzipien der Telefonie funktioniert. Man wählt eine Nummer und jemand hebt ab. Wer bereits Kunde ist, der muss sich hingegen den Hörer an die Backe drücken.
فساد جنم پاتے ہیں اور سب سے بڑا ظلم جو ہے ان الشرك لظلم عظیم سارے کے سارے فساد کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. اگر حقیقتاً ایک اللہ کے سوا کوئی الہ ہوتا نہ آسمانوں کا امن باقی رہتا نہ زمینوں کا امن باقی رہتا تو جب ہم نے سینکڑوں نہیں ہزاروں ہزاروں نہیں لاکھوں الہ بنا لیے معبود بنا لیے ان کی پوجا کرنے لگے ان کو ہم نے مسجود ٹھہرایا ان کو ساری وہ صفات دی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے اللہ رب العالمین کی اللہ کا حق تلف کر کے ان کے سامنے جب سجدہ ریز ہوئے تو پھر اس زمین کا اور اس خطے کا امن کیسے بحال ہو سکتا. یہ قرآن و سنت میں جو چند رہنمائیاں ہیں سامنے رکھ کر انسان اگر چاہتا ہے کہ امن و سلامتی کی زندگی بسر کرو تو قرآن جاعل فی الارض، اللہ نے جب فرشتوں سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو میرے امر کو زمین پر نافذ کرے، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ فرشتوں کا کہنا علی وجہ الانکار نہیں ہے، علی وجہ الاعتراض نہیں ہے، حکمت والی. اور حکمت معلوم کرنے کے لیے کس وصف کو سامنے رکھا؟ کہا وہ لوگ، اس انداز سے لگتا ہے کہ اللہ پہلے بتا چکا ہے فرشتوں کو، وہ علام الغیوب نہیں کہ میں مخلوق جو بناؤں گا ان میں کچھ لوگ اس طرح کے ہوں گے، کچھ اس طرح کے ہوں گے. اے اللہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ زمین پر اس مخلوق اور ساری نعمتوں کو استعمال کرنے کے باوجود اللہ کی زمین پہ فساد برپا کرو. اللہ رب العالمین یہ واضح اعلان فرما رہے ہیں، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ظالم نہ بنے، ظلم کی ملاوٹ نہ ہو. یہی لوگ ہیں، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، امن کے مستحق بھی یہی ہے اور ہدایت کے لائق بھی یہی، ایمان لائے اور ظلم کی ملاوٹ نہیں. اور سب سے بڑا ظلم جو نبی علیہ السلام نے اس موقع پر تشریح کی وہ شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم. اللہ کو ماننے والوں، اللہ پر ایمان کا مقصد